Ja, schön wieder mal hier zu sein bei euch in Marthalen. Ich wurde heute Morgen mit den sympathischen Worten begrüßt. Willkommen aus dem Ausland. Also Simon hat es auch aus dem Ausland hierher geschafft. Ja, der Rhein, der ist schon so eine Trennung, aber ich denke, die Schaffhauser hätten keine Freude, wenn sie nicht zur Schweiz gehören würden. Ich fühle mich nicht so betroffen, weil ich bin nicht von Schaffhausen ursprünglich. Ich komme aus der Innerschweiz, aus Zug. Darf seit 4,5 Jahren Pastoren, nein, seit 4 Jahren Jugendpastor in Schaffhausen sein. Genau, habe eine liebe Frau zu Hause, seit einem Jahr eine Tochter, eine süße kleine. Und genau, über Wein freue ich mich immer wieder. Das Problem ist, dass ich im Moment immer alleine trinken muss, weil meine Frau noch stillt. Und genau, aber der Wein türmt sich etwas bei uns zu Hause. Der wird dann schon getrunken, also ich bin gespannt. Ich fange jetzt keine Diskussion an, welcher Wein besser ist, der von Weinland oder Schaffhausen. Die haben bestimmt beide ihre Vorzüge. Auf jeden Fall ist es wichtig, dass Wein zu einer Hochzeit gehört. Beziehungsweise umso schlimmer, wenn der Wein ausgeht, oder? Also das geht gar nicht. Und wenn du jetzt Wein nicht so gern hast, dann kennst du es vielleicht trotzdem, so saublöde Mangelerfahrungen, wenn im dümmsten Moment das Wichtigste ausgeht. Sei dies, du stehst an der Kasse und merkst plötzlich kein Geld mehr, Limit überzogen, was auch immer. Du erwartest Besuch und merkst keinen Kaffee mehr zu Hause. Oder ein Klassiker, man sitzt auf dem Klo und merkt plötzlich kein Klopapier mehr auf dem WC. Das sind so Mangelerfahrungen, die wir aus dem Alltag vielleicht kennen. Ich hatte mal so eine saublöde Mangelerfahrung, als ich mit dem Motorrad unterwegs war. Ich fahre gerne Motorrad in meiner Freizeit, auch mal gerne hier im Weinland, ist wirklich schön. Und ich bin ein Typ, der gerne Sachen ausreizt. Und so habe ich auch mal den Benzintank meines Motorrads etwas ausgereizt. So seit einer Woche leuchtete die Benzinlampe und ich wusste, ja, ich sollte mal tanken gehen. Ja, und ich dachte, ja, für diese Strecke reicht schon noch und für diese schon noch. Und dann irgendwann hat es mal nicht mal gereicht und dann bin ich so bei der Ausfahrt einer Autobahn, zum Glück bei der Ausfahrt stehen geblieben. Und durfte dann die Maschine zur nächsten Tankstelle schieben, die zum Glück auch nur 1 Kilometer entfernt war. Aber war nicht sehr angenehm, so sommerlich heiße Temperaturen im TÜV-Kombi. Da habe ich geschwitzt wie ein Bär nachher. Genau. Ja, über so Sachen kann man im Nachhinein schmunzeln. Ich denke, es gibt auch gravierende Mangelerfahrungen. Also ich habe auch schon gravierende Mangelerfahrungen erlebt. Zum Beispiel ist mir vor 2 Jahren fast mal so das Benzin für den Dienst ausgegangen. Also ich hatte wirklich eine Zeit lang schlaflose Nächte, Mangel an Frieden, Freude und so. Und das sind also diese Mangelerfahrungen, auf die man nicht gerne zurückschaut. Ich kann mir gut vorstellen, René, das war auch vielleicht eine Zeit des Mangels, die du hattest in dieser Neuorientierung. Und ja, ist auch die Erfahrung vieler Pastoren und auch Führungspersönlichkeiten, dass sie immer wieder mal solche Mangelerfahrungen erleben. Aber vielleicht auch du ganz persönlich am Arbeitsplatz, in der Schule, klar, es sind gerade Sommerferien, der Erwartungsdruck zusammen gepaart mit der hohen Lebensgeschwindigkeit, die wir unterwegs sind, das kann einem schon teilweise an die Ende der Kräfte bringen. Und ich weiß nicht, wie du heute Morgen hier bist, ob du sagst, hey, ich überfließe gerade vor Freude und Frieden und sowieso alles gut bei Sommerferien. Oder vielleicht bist du auch heute Morgen hier und sagst, hey, mir fehlt es eigentlich gerade am Wesentlichen. Mir fehlt es gerade an Frieden, an Freude, an Leben ganz generell. Und dann, ja, kann ich dich ermutigen, in dieser Geschichte von der Hochzeit zu Kana, da begegnet uns in Jesus ein Gott, der deinen und meinen Mangel sieht und der genau weiß, wie er ihn ausfüllen muss und der nicht einfach nur so knapp genug gibt, sondern wirklich im Überfluss gibt. Ja, und deshalb meine Einladung, lass dich von ihm heute Morgen füllen. Ja, wir steigen ein in diese spannende Geschichte von der Hochzeit zu Kana, die ihr ja bestimmt kennt. Genau, wir lesen die Verse 1 bis 12. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa und die Mutter Jesu war da. Jesus aber und seine Jünger waren auch zur Hochzeit geladen. Und als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was er euch auch sagt, das tut. Es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Jesus spricht zu ihnen, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an. Und er spricht zu ihnen, schöpft nun und bringt dem Speisemeister. Und sie brachten sie ihm. Als aber der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein, und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Es geschah zu Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit, und seine Jünger glaubten an ihn. Danach zog er hinab nach Kapernaum, er, seine Mutter und seine Brüder und seine Jünger, und sie blieben nur wenige Tage dort. Ja, das erste Zeichen, bemerkenswert, was Jesus hier tut, oder? Er sorgt für an einer Hochzeit, wo sowieso schon die meisten etwas beduselt und betrunken waren, einfach für noch mehr Wein. Ich meine, im Weinland, da könnt ihr das gut verstehen, oder? Ohne Wein, da geht gar nichts. Das gehört irgendwie zum Grundnahrungsmittel, Wein. Ich frage mich dennoch, wie geistlich ist das wirklich, was Jesus hier tut? Also ist das geistlich, dieses erste Wunder? Wäre es nicht weiser gewesen, etwas Wasser auszuschenken? Ich meine, das würde einem Kater am nächsten Morgen etwas besser tun. Jesus setzt da die Prioritäten mal anders. Er verdirbt die Party nicht, er sorgt da für noch mehr Wein. Aber eins nach dem anderen. Wir befinden uns also an einer Hochzeit in Kana, in Galiläa. Das ist etwa 14 Kilometer nördlich von Nazareth. Und man muss wissen, zu dieser Zeit, eine Hochzeit, die dauerte gut eine Woche. Also ich beneide da die Juden um ihre Festkultur. Ich mag mich erinnern, unsere Hochzeit, ein Tag, man bereitet ein Jahr lang vor und dann macht es schwupps und dieser Tag ist durch. Ja, ich denke, so eine Woche Hochzeit, das hätte ich auch mitgemacht. Und die Jünger, die kommen da an Tag 3 dazu, heißt es. Man konnte an so eine Hochzeit kommen und gehen, wie man wollte. Man hatte eine ganze Woche Zeit. Die Mutter Jesu, die wird da separat erwähnt. Man merkt vielleicht schon ein wenig, ja, dieser Mutter Jesu Maria, da kommt eine spezielle Rolle zu in dieser Geschichte. Und dann steigt gerade ein in das Geschehen, ohne groß weitere einzuleiten. Als der Wein ausging, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein mehr. Das wäre so ein spannender Satz, um mit dem Vier-Ohren-Modell von Schulz zu tun analysieren, oder? Sie haben keine Wein mehr, ja, okay, Sachinformation. Jesus versteht, dass hier sein Appellohr gemeint ist. Jesus kapiert sofort und sagt, was habe ich mit dir zu schaffen, Frau? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Bam, relativ krasse Antwort. Also spätestens an dieser Stelle würde ich mich fragen, wo meine Erziehung versagt hat. Ich meine, was erlaubt sich dieser Burscht da, Jesus? Meine, er ist zwar schon 30, aber ich würde jetzt mich nicht wagen, mit meiner Mutter so zu sprechen. Hätte ich etwas Respekt davor. Ist doch interessant, im Grundtext steht da eigentlich nur, was ich und du. Was ich und du, Mann. Also was... Die Übersetzung Neues Leben, die übersetzt es eigentlich fast am treffendsten, dort steht, was hat das mit mir und dir zu tun? Was hat das mit dir und mir zu tun? Also was Jesus hier eigentlich macht, ist eine rote Linie zu ziehen. Sagt, hey, Militär hat er vielleicht gesagt, kein Problem meiner Stufe. So, einfach mal abgrenzen und sagen, ich lasse das jetzt mal nicht zu nahe an mich ran. Und ich denke, das ist auch der Grund für die Gelassenheit in seinem Dienst. Da ist mir Jesus ein großes Vorbild. Nicht die menschliche Stunde ist für ihn entscheidend, wann alles schreit und wann sagen, oh Jesus, jetzt musst du handeln, jetzt ist wichtig, sondern die göttliche Stunde ist für ihn entscheidend. Nicht, was die Menschen von ihm erwarten, sondern was Gott von ihm erwartet. Da ist mir Jesus ein Riesenvorbild, weil ich bin einer, der jeweils sofort rennt, wenn irgendwo Mangel ist. Aber manchmal ist es gut, Mangel auch etwas auszuhalten. Manchmal ist Mangel ganz okay. Manchmal will uns Gott auch etwas durch unseren Mangel sagen. Nicht sofort rennen, wenn Mangel da ist. Und vielleicht auch Gott mal fragen, hey, was willst du mir durch diesen Mangel sagen? Was hat das mit mir zu tun? Muss ich darauf antworten oder nicht? Was ist mein Auftrag da drin? So auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass Jesus reagiert hat, dass er einfach mal mit seinem Vater im Himmel auch sich verbunden hat und sich gefragt hat, okay, was hat das jetzt mit mir zu tun? Und das hilft ihm dann auch, aus der Ruhe, aus der Gelassenheit heraus zu handeln und nicht irgendwie aus der Menschengefälligkeit, nur weil jetzt da ein riesen Stress, ein riesen Thema gemacht wird und kann er da aus der Ruhe handeln. Maria, zum Glück, die war nicht eingeschnappt, sondern die kapiert sofort, was Sache ist und sagt zu den Dienern, was er euch auch sagt, das tut. Da ist Maria mir ein Vorbild. Maria geht von der hektischen Aufforderung, Jesus, jetzt musst du handeln, ins gelassene Vertrauen rüber. Sagt, okay, Jesus sieht den Mangel, Jesus weiß darum, er wird handeln zur rechten Zeit. Ich vertraue ihm. Und dieses Vertrauen, das zahlt sich dann schlussendlich auch aus. In den weiteren Versen lesen wir, es standen aber dort 6 steinerne Wasserkrüge für die Reinigung nach jüdischer Sitte. Und in jedem gingen 2 oder 3 Maß. Also waren da so 6 Wasserkrüge. Das war jüdische Reinigungssitte, dass man sich vor dem Essen die Hände und die Füße wusch. Und das war ganz normal, dass da diese Krüge standen. Und 2 bis 3 Maß. Ein Maß entsprach damals etwa 40 Liter. Also wir haben da einen Krug von etwa 120 Liter Wasser, der da ist. Dann sagt Jesus, füllt die Wasserkrüge mit Wasser. Und mit Füllen ist nicht einfach so ein Gutsch Wasser gemeint, sondern wirklich das Füllen bis zum Rand. Das gleiche Wort hier wird auch gebraucht, als das Boot über zu schwappen drohte, als die Jünger im Sturm waren. Also wirklich diese Krüge, die drohten zu überfüllen. Und dann sagt er, schöpft nun und bringt dem Speisemeister und sie brachten es ihm. Der Speisemeister, der war ein zuverlässiger Freund des Bräutigams, der war auch dafür verantwortlich, dass es immer genug von allem hatte, auch genug Wein. Und ich finde es schön zu sehen, wie Jesus hier die Menschen einfach einbezieht in dieses Wunder. Ich meine, er hätte das Ding auch selber durchziehen können, hätte da durchlaufen können und Wasser füllen oder einfach sagen, so, zack, da Wein. Aber er arbeitet mit den Menschen zusammen an diesem Wunder. Und ich denke, da zeigt sich auch das Wesen Gottes. Gott tut, vollbringt das Wunder nicht über die Köpfe hinweg oder er wirkt nicht an den Menschen vorbei, sondern er bezieht Menschen in das Wunder hinein. Beziehungsweise es erfordert auch die Bereitschaft der Menschen, in dieses Wunder hineinzustehen. Sage, hey, ich bin bereit, brauche mich dazu, für dieses Wunder. Das hat mich ein wenig an die Geschichte der Aussätzigen erinnert. Jesus hat mal 10 Aussätzige geheilt und das heißt dann in der Geschichte, als sie sich auf den Weg zum Priester machen, um sich zu zeigen, wurden sie geheilt. Also, sie mussten sich in Bewegung setzen, sie mussten aktiv werden, um das Wunder zu erleben. Und ich denke, das ist auch das Wesen Gottes. Ich habe mal in einer Predigt den Satz gehört, you will see it when you believe it. Also du wirst sehen, wenn du glaubst. Und ich denke, das gilt auch für uns. Wir müssen uns in Bewegung setzen, wir dürfen uns in Bewegung setzen, mit Gott zusammenwirken am Wunder. Vielleicht nicht sofort, vielleicht sehen wir es nicht sofort. Aber ich glaube, dort, wo wir gehen, dort, wo wir glauben und uns in Bewegung setzen, da werden Wunder passieren, wenn wir uns auf das Wunder zubewegen. Ja, als der Speisemeister den Wein kostete, der Wasser gewesen war und nicht wusste, woher er kam, die Diener aber wussten es, ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm, jedermann gibt zuerst den guten Wein und wenn sie betrunken sind, den geringeren. Du aber hast den guten Wein bis jetzt zurückgehalten. Das Wunder ist vollbracht, die Party ist gerettet. Die große Schande für den Gastgeber ist abgewendet, die Party kann weitergehen. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat. Das erste Zeichen. Ein luxuriöses Weinwunder. Bemerkenswert, habe ich schon am Anfang gesagt. Aufgrund von dem, dass der Wein ausging, kann man davon ausgehen, dass es eher eine ärmere Hochzeitsgesellschaft war, dass sie vielleicht nicht genug Geld hatten. Kleinere Hochzeitsgesellschaft auch, also klein dazu mal heißt vielleicht etwa 100, 200 Leute, sonst hat es gut etwa 1000 bis 2000 Leute. Kleinere Hochzeitsgesellschaft, ich denke, wenn man vernünftig weitergefeiert hätte, noch jeder ein Glas getrunken hätte, dann hätte wahrscheinlich 2 Steinkrüge gereicht. Jesus macht einfach gerade mal 6. 600 Liter Wein, ungefähr. Wein ungefähr im Wert von etwa 12.000 Schweizer Franken, habe ich mal ausgerechnet. Unnötig, verschwenderisch, ja, wie Gottes Liebe, verschwenderisch. Weißt du, Jesu Liebe rechnet dich, rechnet nicht. Wenn Jesus gerechnet hätte, ob es sich lohnt, für dich auf diese Erde zu kommen, ob du dann wirklich dann auch ein guter Christ bist, ich weiß nicht, ob er gekommen wäre. Also bei mir sicher nicht. Jesu Liebe rechnet dich. Seine Liebe ist total verschwenderisch. Er liebt absolut verschwenderisch. Er rechnet nicht, ob es sich liebt, ob er zurückgeliebt wird. Er gibt und liebt verschwenderisch. Es ist noch interessant. Am Anfang haben wir eine Hochzeit, wo Jesus vom Ende der Zeit redet, spricht er auch von einer Hochzeit. Nämlich dann, wenn Jesus als der Bräutigam seine Braut, die Gemeinde, empfangen wird und sie gemeinsam an einem Tisch sitzen werden. Wir lesen nicht viel davon, was wir im Himmel tun werden, aber von etwas lesen wir, dass wir gemeinsam wieder Wein trinken werden. Also wenn du jetzt noch kein Wein gerne hast, dann kannst du noch etwas üben. Nein, Spaß beiseite. Es geht auch hier wieder um die Symbolik. Aber ich denke, das ist doch Evangelium für Weinland, dass wir gemeinsam mit Jesus Wein trinken werden am Ende der Zeit. Also es ist ein Wunder mit Symbolik. Dieser Wein, der steht für den Beginn der messianischen Heilszeit. Mit Jesus hat etwas Neues angefangen. Etwas Neues, das an der Hochzeit dann ganz am Schluss vollendet wird. Jesus bezieht später der Wein auch auf sein Blut, oder sagt, hey, dass der Wein, mein Blut, das für euch vergossen ist, das euch rein macht, das euch heiligt, das euch Beziehung zu mir schenkt. Ein Wunder mit voller Symbolik. Und etwas, das schreit uns diese Geschichte, dieses Gleichnis förmlich entgegen, nämlich bei Jesus ist die Fülle des Lebens. Bei ihm ist wirklich alles zu haben. Jesus vergleicht sich später in Johannes 10 einmal mit dem guten Hirten. Der gute Hirte, der gekommen ist, um sein Leben zu geben für die Schafe. Der eben nicht rechnet, sondern der die 99 zurücklässt und sagt, für dieses eine Leben, für dich und mich, gebe ich alles. Und dann heißt es in Vers 10 von Johannes 10, ich bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Überfluss. Genug, mehr als genug. So viel, dass wir sogar selber zu einer lebendigen Quelle werden können, sagt er in Johannes 4, dass wir selber von diesem Leben überfüllt werden und andere um uns herum auch von diesem Leben bekommen können. So viel will er uns auffüllen. Nicht nur, dass wir gerade genug haben, sondern dass wir überlaufen dürfen von Leben. Das gibt es in seiner Gegenwart zu haben. Noch ein Wort zum alten und neuen Wein. Ist noch interessant, wir leben heute eigentlich materiell gesehen in den besten Zeiten, so materiell wohlstandsmäßig gesehen. Leben im Überfluss. Keiner Generation vor uns ging es eigentlich so gut, materiell wohlstandsmäßig gesehen. Trotzdem haben wir eine riesen Zukunftsangst. Ist eine riesige Angst auch im Raum, wird es noch in Zukunft reichen? Verschiedene Mängel, oder, die wir heute haben. Fachkräftemangel, Strommangel, Geldmangel, aufgrund Inflation. Ist eine große Angst auch vorhanden. Ich habe mich einfach mal gefragt, wann war es besser? Wann gab es mal irgendwie bessere Zeiten, wo wir irgendwie mehr hatten, wo es irgendwie besser war, jetzt rein materiell gesehen? Und ich habe gemerkt, hey, außerhalb von Eden, da ist Mangel irgendwie normal. Also eine gewisse Mangelerfahrung, die gehört zum Leben. Wir werden, solange wir auf dieser Erde sind, werden wir immer irgendwie Mangel haben. Klar, diese Themen, diese Fachkräftemangel und so weiter, denen müssen wir uns stellen, das sind wichtige Themen. Aber eben, wann war es besser? Wann gab es mal wirklich keinen Mangel? Ich glaube, dass dieser Mangel, den wir immer wieder verspüren, umso gravierender ist, wenn wir Gott verlieren. Wenn wir das Wichtigste verlieren. Weil der alte Wein, unsere Häuser, unsere Jobs, unsere Freizeit, unsere Ferienprojekte, unser Leben, wo wir uns daran klammern, YOLO, oder? Die ist einfach endlich. Das wird einfach vergehen, dieses Leben. Ich habe da ein Zitat eines Soziologen mitgebracht. etwas ketzerisch, der sagt, früher lebten die Leute länger, nämlich 30 Jahre plus ewig. Heute leben wir nur noch 90 Jahre. In den Sprüchen gibt es einen Vers, wo es heißt, Gott hat die Ewigkeit in unser Herz gesät. Wir sind für die Ewigkeit, eben für dieses Meer im Leben geschaffen. Und wenn wir diese Ewigkeit, diese Fülle, die Jesus uns gibt, auch durch die Ewigkeit herausnehmen, dann müssen wir einfach alles in dieses Diesseits packen, alles in dieses Leben packen. Und dann merken wir vielleicht, dass diese Sachen gar nicht uns füllen, sondern uns leer zurücklassen. Und wir lenken uns ab. Ich denke, gerade die Ablenkung ist heute einer der größten Probleme, die größten Herausforderungen, dass wir uns einfach vom Wesentlichen ablenken. Und da möchte ich niemanden etwas vorwerfen, da bin ich selber auch betroffen, dass eben mit den Smartphones und so lenken wir uns vom Wesentlichen ab und verfehlen eigentlich den, der uns wirklich unseren Mangel, unsere Sehnsucht stillen kann. Ja, ich möchte dich heute Morgen einladen, deinen Hunger und Durst nach Leben bei Gott neu zu stellen. Bei dem, der die Quelle des Lebens ist. Im Psalm 36,10 steht, denn bei dir ist die Quelle des Lebens und in deinem Licht sehen wir das Licht. Als Gott dich schuf, hat er seinen Handabdruck in dir hinterlassen. Er hat dich nach seinem Ebenbild geschaffen. Und dieser Handabdruck, der kann nur von dem wieder gefüllt werden, der dich geschaffen hat. Nämlich Gott selbst. Ich möchte dich einladen, deinen Hunger nach Leben bei ihm neu stillen zu lassen. Weil Jesus sagt, nochmals dieser Vers, Johannes 10, ich bin gekommen, um dir Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Amen.